Der Daniel, der hat jemanden gefunden, Leute. Da fliegt euch das Blech weg.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Daniel jemanden gefunden und erpresst.
Erpresst, ja, stimmt. Oder ich lösche alle deine Daten. Genau.
Na, Daniel, erzähl mal.
Naja,
Wie kam der Kontakt zustande zu unserem heutigen Gast?
Das ist so ein bisschen als Fortsetzung der letzten Folge, wo ich schon um meinen Film Eating Humans ging.
Aus Versehen.
Machen wir jetzt hier weiter. Und zwar hat der Mick Mumpitz, oder in Wirklichkeit heißt er, glaube ich, Mick Mahler. Ich hoffe, das ist kein Geheimnis, wie er heißt. Der hat jetzt einen TED-Talk und der hat uns gefragt, ob er nicht unseren Film auf seinem TED-Talk zeigen kann. Wir waren super geehrt und haben gesagt, ja. Zuerst mal natürlich ja. Und dann habe ich gedacht, warte mal, that's an opportunity. Ich habe gesagt, ja, du kannst unseren Film gerne haben, aber dann müsstest du auch in unseren Podcast kommen.
Sehr gut, so ein bisschen Erpressung.
Das war ein sehr cleverer
Schatz. Sehr gut.
Jetzt schauen wir mal, ob er jetzt gequält sich anhört oder ob er das doch halb freiwillig gemacht
hat. Genau, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, ihn zu fragen, warum er sich nach dem Zauberer aus der Sesamstraße benannt hat.
Heißt der Mumpitz?
Der große Mumpitz.
Hallo Mick,
herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist. So, wir kennen uns ja alle noch gar nicht. Normalerweise haben wir mal Gäste, da haben wir wenigstens einmal gequatscht oder so weiter. Aber wir kennen dich aus dem Fernsehen, wollte ich sagen.
Aus Funk und Fernsehen,
Von YouTube. Aber unsere Hörer kennen dich vielleicht nicht alle. Wärst du mal so nett und stellst dich vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Mick. Ich bin ursprünglich Visual Effects Artist. Das heißt, ich habe eigentlich Film studiert und 3D-Animation und so. Und bevor dieser AI-Hype losging, habe ich mir überlegt, als es gerade so die ersten Bildgenerierungstools gab, die alle super creepy aussahen, wäre es nicht mal interessant zu versuchen, damit einen Animationsfilm zu machen.
Das war wann?
Das war vor 3-4 Jahren. Wie lange ist das jetzt her? So gerade so die erste Midjourney-Version.
November 2022 habe ich die zum ersten Mal benutzt, würde ich behaupten.
Ja, das kommt hin. Genau, also zu der Zeit war natürlich ein super seltsames Experiment, ist super cursed geworden. Und dann habe ich das auf YouTube hochgeladen, auf meinen Kanal Mick Mumpitz, der so heißt, weil ich nicht geplant habe, dass das irgendwie jemand sieht, so groß.
Hast du es nicht ernst gemeint
geil,
damals?
Ne? Geil, die Aliase, die an einem hängen bleiben, wenn man berühmt wird, ey. Geil.
Ja, das muss man sich eigentlich vorher überlegen. Ja. Aber ich habe halt einfach immer so kleine Experimente gemacht, so Animationsprojekte. Und dann dachte ich, ja, wäre cool, wenn die mal irgendwer sieht. Und dann habe ich einen Ort, wo ich die hochladen kann. Und ne? Und dann ist das gleich das erste Experiment, war dieses AI-Experiment. Das lag dann erstmal lange Zeit rum, weil AI noch gar nicht so ein großes Thema war irgendwie. Und dann ein paar Monate später, als das dann so die erste richtige Hypewelle angefangen hat, dann hat YouTube, der Algorithmus, das entdeckt und total gepusht. Und das hat viele hunderttausend Aufrufe bekommen. Und ja, das war dann so mein Start als AI-YouTuber.
Bist du eigentlich das perfekte Beispiel für zur rechten Zeit am rechten Ort? Wenn du nicht mal dafür was tun musstest, dass der Algorithmus dich gefunden hat.
Ich war vorbereitet, ja. Ich habe mich in die richtige Position gebracht und dann...
Und dann hast du sofort gedacht, okay, und jetzt mache ich so Tutorials-Videos oder kamen so einfach so viele Anfragen und haben dich gefragt, wie hast du das gemacht oder...
Ja, also es ist natürlich zum einen gut abgegangen, auf der anderen Seite war ich immer schon so fasziniert von neuer Technologie und ich habe auch schon vor AI immer mit den neuesten Tools so rumgespielt, weil mich das einfach fasziniert hat und weil ich immer schon Bock hatte, irgendwas zu machen, was noch nie jemand gemacht hat, so was auszuprobieren. Und das war dann zu dem Zeitpunkt halt die ersten AI-Tools. Und ich hatte jetzt nicht geplant, ein reiner AI-YouTube-Kanal zu sein. Ich hatte auch gar nicht geplant, das überhaupt hauptberuflich zu machen. Aber ja, der Bedarf war halt da und Leute fanden das spannend. Und ich habe natürlich super viel Spaß, damit rumzuspielen und was zu entwickeln. Und deswegen bin ich total froh, dass das einfach funktioniert hat.
Und machst du das jetzt fulltime, hauptberuflich?
Ja, genau. Also das mache ich jetzt hauptberuflich. Ich bin dabei, so ein kleines Team aufzubauen, Leuten, die mir helfen und vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen mehr externe Projekte zu machen. Ich habe schon mal so Werbevideos und dann so irgendwie gemacht. Oder auch Firmen berate ich auch. Ich komme ja aus dem VFX-Bereich, das heißt, ich habe viele Visual Effects Studios, so Postproduktionsstudios dann beraten oder berate die auch immer noch. Aber das Hauptding ist wirklich YouTube.
Wow. Ach was, okay. Und hast du das von Anfang an auch schon auf Englisch gemacht? Das habe ich mich heute
gefragt. Ja, genau.
Meinst du, das ist auch ein Grund für dein sehr schnelles Großwerden, dass es international ist?
Ja, ich glaube, gerade am Anfang war das super hilfreich, weil am Anfang, klar, alle haben irgendwie so geredet über AI und Bildgeneratoren, aber es war schon doch noch irgendwie so ein bisschen nerdiges Nischenthema. Und das hat auf jeden Fall geholfen, glaube ich.
Aber auf YouTube kannst du das bestimmt auch analysieren, oder? Sorry, Ilke, das, wo dein Publikum herkommt, oder? Ist es tatsächlich international oder kannst du das gewichten irgendwie?
Ja, das ist hauptsächlich Amerika, Indien.
Indien.
Und dann kommt aber auch relativ schnell schon der deutschsprachige Raum, so, also auf Platz.
Mick Mumpitz.
Ja. Mumpitz.
Wir sind tatsächlich immer sehr verwirrt.
Und ich habe gehört, also wir sind ja sehr geehrt, ich bin sehr geehrt, dass du den Film, den zwei Freunde und ich gemacht haben, beim TED-Talk zeigen willst oder schon hast. Ich wollte mal fragen, du bist ja jetzt beim TED-Talk in Vancouver oder so, war das schon? Und
nee, das ist in genau einem Monat in Atlanta.
Atlanta, wow.
Georgia.
Ja, du weißt ja noch nicht, ob er das als positiv oder negativ beispielsweise.
Ja, das weiß ich nicht.
Also das wurde mir auch gleich am Anfang, ich habe ja auch so bei TED, ne, man hat dann ja so einen Coach, ich habe jetzt eine Beraterin, ne, die dann irgendwie einem hilft, diesen Talk zu entwickeln und so. Und die meinte auch so, ne, also das hat die am Anfang erklärt, das hätte ich natürlich sonst nie gemacht, aber die sind ganz klar so, wir machen nichts negativ, also wir zeigen keine Negativbeispiele, ja, also cool. Das ist nicht unser Ding und das will ich natürlich auch nicht. So, ich will natürlich auch ein bisschen so auf die Sorgen der Menschen eingehen.
Sehr gut.
In dem Talk, sonst wäre es natürlich auch einfach unglaubwürdig, wenn man einfach nur sich dahinstellt und sagt so, AI ist richtig, richtig geil, oder?
Mega, für uns alle.
Super, einfach nur toll. Nee, aber es wird so eine kleine, also ich möchte mit so einer kleinen Geschichte der letzten 3 Jahre so beginnen, wie es so von komplett eingeschränkt, man konnte nur winzige Sachen machen mit KI, ist alles sah irgendwie creepy aus, aber auch ganz witzig und jetzt stehen wir halt vor diesen wahnsinnigen neuen Möglichkeiten und irgendwie alles wird theoretisch möglich und was bedeutet das eigentlich, wenn alles möglich wird?
Bist du aufgeregt?
Ja, schon.
Ja, kein Wunder, Mann. Das ist ja echt ein Ritterschlag.
Wie abgebrüht wäre das denn, wenn man da nicht nervös ist?
Ja, ja.
Also,
ich habe das Gefühl, als ich gefragt wurde, hatte ich so eine Phase. Mhm. Und jetzt habe ich so, realisiere ich es gerade gar nicht so, dass das in einem Monat passiert. Und ich glaube, wenn ich dann aber da bin, dann wird es dann, ja.
Naja, zumindest hast du sprachlich keine Schwierigkeiten, weil du ja auch eine Weile in Amerika verbracht hast, richtig?
Ja, und tatsächlich auch in Atlanta, Georgia, da ganz in der Nähe. Nicht in Atlanta, sondern zwischendurch auch in Atlanta, aber in Savannah. Das ist so eine ganz schöne kleine Küstenstadt in Georgia. Gar nicht so Amerika-typisch, ist so eine super schöne alte britische Koloniestadt irgendwie. Mhm. Und da habe ich am Savannah College of Art and Design so einen Austausch gemacht, also ein Fulbright-Stipendium-Austausch für ein Jahr da studiert. Aber ganz klassisch Animation, da war KI noch gar kein Thema.
Ah, okay.
Das ist ja super, wenn man beides kann. Bist du noch Filmemacher? Willst du deine eigenen Projekte, ich meine, du hast ja das erste Zeug so gemacht, um deine eigenen Sachen so zu ausprobieren. Hast du dafür noch Zeit? Hast du da überhaupt Bock dazu? Brennst du in den Fingern oder sagst du, willst eigentlich dich hauptsächlich auf das Lehren und YouTube stürzen?
Nee, ich versuche alles alles ein bisschen miteinander zu verbinden. Also ich mache das auch so immer, dass ich mir gar nicht irgendwie immer das neueste Tool angucke auf dem YouTube-Kanal, sondern immer irgendwie eine Projektidee überlege. Mhm. Und am liebsten immer am Beispiel von einem Kurzfilm zeige, wie ich dieses Tool benutze, damit die Leute zum einen wissen, was man damit für Ergebnisse benutzen kann, auf der anderen Seite, weil ich auch Bock habe, Filme zu machen und nicht irgendwie nur irgendwelche Tech-Demos.
Ich finde, ich habe mir ein paar von deinen Videos angeguckt und für alle, die bis heute Episode 18 noch nicht so richtig verstanden haben, was das eigentlich heißt, wenn man dann so Beispiele reinmacht oder Bewegungsoptionen mit rein und das alles lokal macht oder nicht lokal und Sachen miteinander verbinden und dann dieses eine Tool mit dem verknüpfen. Das kann man wirklich sehr, sehr eindrücklich eindrücklich und sehr klar sehen in deinen Videos und verstehen, wie es denn eigentlich funktioniert im Hintergrund. Also das ist schon auf eine gewisse Art und Weise nerdy, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, super verständlich. Und ganz viele von diesen Prozessen, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja tatsächlich selber entwickelt oder Codes geschrieben, die man sich dann auf deiner Seite runterladen kann, um eben selber bestimmte, wie soll ich sagen, Verknüpfungsstrategien, die du entwickelt hast, auch zu nutzen, ohne sich da selber nochmal 500 Mal den Kopf drüber zu zerbrechen. Ist das richtig?
Genau, nee, das war genau richtig. Also zum einen versuche ich immer so viel wie möglich lokale AI-Tools zu benutzen, weil ich einfach großer Fan davon bin, das lokal zu benutzen. Dann hat man die Kontrolle, man besitzt es, man weiß, es wird nicht irgendwann abgeschaltet. Zum einen ist das mein Fokus und zum anderen hatte ich natürlich diesen filmischen Animationshintergrund. Und gerade in der Anfangsphase habe ich mir halt immer extrem überlegt, so was wäre denn eine super Hilfe? Wo wäre KI eine super Hilfe? Und dann habe ich beispielsweise so einen Workflow entwickelt, wo man eine 3D-Szene bauen kann, in einem ganz klassischen Animationstool wie Blender. Bastelt man da seine 3D-Szene zusammen und dann kann man das so exportieren, dass jedes Objekt in dieser Szene einzeln gespeichert wird und man für jedes Element einzeln einen Prompt geben kann und sich so dann eine fertige Szene quasi zurecht prompten kann, aber halt super viel Kontrolle hat. Und genau das waren so die Workflows in der Anfangszeit.
Und diesen Baukasten, den kann man dann im Grunde von dir bekommen und kann dann die einzelnen Elemente mit seinen eigenen füllen.
Genau, also ich benutze CompuUI, das ist so ein AI-Interface, was Node-basiert ist. Ich will jetzt nicht zu nerdig werden, aber es bedeutet halt...
Das haben wir schon hier gehört. Sieht aus wie ein Flame, ich kapiere gar nichts.
Und Flame, echt, Stefan, oh Mann.
Ist so.
Ja, wenn man das erste Mal sieht, dann kann ich verstehen, dass man da ein bisschen... abgestoßen von. Ich war es auch, ehrlich gesagt. Und ich habe mit diesen ganzen super nerdy Tools immer schon gearbeitet. Und dann habe ich CompuUI gesehen und dachte so, boah, nee. Und dann habe ich es mir angeguckt und dann war ich so richtig süchtig. Und dann hat es super viel Spaß gemacht, so alles zusammenzubauen und so eigene Workflows zu bauen. Und das Coole ist halt, diese Workflow-Dateien, das sind so winzige Dateien, die sich jeder dann einfach runterladen kann, reinziehen kann und dann kann man alles automatisch installieren und loslegen. Und ja, das ist halt das Coole an CompuUI, dass es eine riesen Community gibt an Leuten, die irgendwie versuchen, was zu entwickeln und eigene Workflows zu bauen und sich untereinander die austauschen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also ja,
das habe ich auch schon gemerkt. Ich bin in der Comfy-Gruppe in Berlin und ich kann zwar fast gar kein Comfy. Ich habe es einmal aufgemacht, einmal installiert und wieder zugemacht. Weil ich gedacht, oh nein, Da muss man schon ich bin ja jetzt Tech-Nerd, aber da habe ich dann keinen Bock gehabt. Aber ich verstehe das total und ich finde die Community so geil. Die helfen sich so gegenseitig. Ich hoffe bei dir wo sitzt du, in Köln oder so? Nee.
Ja, genau,
in Köln. Auch so, aber hier in Berlin, die treffen sich auch und sind alle super nett und jeder hilft dem anderen. Das ist echt unglaublich. Finde ich toll.
Da wollte ich auch mal vorbeikommen. Es gibt ja so, in Berlin gibt es glaube ich so CompuUI-Stammtisch.
Genau, und meinst du das? Genau, Stammtisch, ja. Genau. Von Younes und von Milan organisiert und Shoutout zu denen, wenn sie es hören.
Aber sag mal, apropos Community, wer sind denn so deine FollowerInnen, die du hast? Also sind das eher Content Creator? Sind das, keine Ahnung, Post-Production Supervisor, irgendwelche VFX-Leute in Postproduktionen, die eher so auf dem Werbe- und Spielfilm-Level arbeiten. Hast du da einen Überblick?
Ja, halbwegs. Also ich kriege natürlich zum einen mit, was für Produktionsfirmen und so mich halt irgendwie dann bei LinkedIn anschreiben und so, die dann meine Sachen gesehen haben. Auf der anderen Seite habe ich bei Discord auch so, also wenn man mich unterstützt, dann kommt man irgendwie auf meinen Discord-Server und da gibt es so einen Vorstellungs-Thread und da finde ich immer ganz spannend zu lesen, wo die Leute herkommen. Das sind wirklich sehr viele Designer, sehr viele auch mit einem Filmhintergrund, sehr viele Visual Effects Artists. Also da merkt man irgendwie, dass doch zumindest die Leute, die sich da vorstellen, dass das irgendwie so 70%, würde ich sagen, Leute mit einem Design- und Filmhintergrund sind. Und der Rest sind einfach so, ja, Leute, die das aus Spaß machen, Hobby. Ich habe tatsächlich viele so Familienväter, die sagen so, ey, ich mache gerade ein Kinderbuch mit meiner Tochter zusammen und ich habe ein Modell von uns beiden trainiert und jetzt generiere ich uns da in irgendwie irgendeine Fantasiewelt rein und wir bauen die zusammen. Das ist tatsächlich irgendwie schon häufig vorgekommen, was ich ganz interessant fand.
So nutzen also die das Väter ihre Elternzeit, alles klar.
Ist doch gut mit den Kindern zusammen. Ja, wenn schon, die Mütter
backen. Ja gut, zumindest machen sie es mit den Kindern
zusammen. Backen die.
Ja, die Mütter haben in der Zeit angefangen, die Backvideos zu oder die selbstgenähten Sachen zu verkaufen. Anderes Thema. aber offensichtlich gibt's dann doch eine Menge, die das wie so eine Art Fortbildungstool oder Hobby nutzen bei dir auch.
Ja, extrem, extrem viele Firmen auch. Also ich höre auch immer wieder von großen Firmen, großen Studios, die halt sagen, ey, wir gucken uns gerade deine Workflows an und möchtest du nicht irgendwie uns beraten oder direkt, wir haben eine Position offen und so, also werde ich sehr häufig gefragt.
Kann mir vorstellen,
Das denke ich auch. Ich habe, glaube ich, deinen Namen auch schon x-mal irgendwelchen Producern gesagt und so, schreib mal den Mick an, ich glaube, vielleicht kann der uns helfen.
Ja, ich habe auch so viele coole Projektanfragen bekommen, aber ich versuche halt irgendwie den Fokus doch auf YouTube zu setzen, weil das ist einfach das, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht, so eigene Sachen zu entwickeln. Und ich gebe die Sachen ja dann auch quasi größtenteils for free alle raus und finde es dann auch okay, wenn ich so ein bisschen Research und Development irgendwie bin für ganz viele kleine Firmen.
Das finde ich eh so krass, dass ich habe ja, wie ich die ersten Sachen von dir gesehen habe, gedacht, okay, da baut jemand was nach, aber bis ich dann verstanden habe, das ist eigentlich eher ganz vorne, die forschungswissenschaftlich, also es gibt's noch gar nicht und so weiter. Also es ist interessant in diesem Feld auch, dass da so viel, also dass da noch so wenig da ist, dass dann so Leute wie du und ich, in dem Sinne du sozusagen, uns so Sachen baust, die dann von internationalen Studios auch verwendet werden. Meistens von kleinen, die halt sich nicht extra irgendwelche Developer leisten können. Ist auch cool, dieser Open-Source-Gedanke dann weiterzutragen.
Das ist auf jeden Fall cool. Auf der anderen Seite wird es auch immer schwieriger, ne? Weil das, am Anfang war das ja noch viel rudimentärer, was man dann bauen konnte und was für Features man bauen konnte. Und jetzt auch die Open-Source-Modelle, alles wird irgendwie so gut, dass man jedes Mal habe ich so eine kleine Krise, muss erstmal überlegen, was geht denn überhaupt? Was kann man denn noch nicht? So, okay. Muss ich denn jetzt von Grund auf entwickeln? Und das wird tatsächlich immer ein bisschen herausfordernder, würde ich sagen. Gerade weil natürlich dann auch auf der anderen Seite die Community größer wird, was natürlich super ist. Aber man hat auch viel mehr Konkurrenz an Leuten, die halt auch voll coole Sachen entwickeln. So. Und dann ist man so überfordert und denkt, okay, ich muss mir erstmal angucken, was die alle gemacht haben. Jetzt muss ich aber selber noch was entwickeln. Und dann muss ich das machen. Dann muss ich ein Skript schreiben und das YouTube-Video machen. Und dann müssen wir aber auch einen coolen Film noch machen als Demo-Projekt. Und deswegen dauert es manchmal ein bisschen. Also deswegen so ein Video im Monat, wenn ich schnell bin.
Und das jetzt so ganz weil ich diese Branche so gar nicht kenne, obwohl wir Filme machen, also sind die YouTuber. Wie schaut denn das aus, dass du dir dann ein Team zusammensuchst? Machst du dir dann ein Businessmodell oder sagst du, okay, jetzt brauche ich einfach jemanden, der das schneidet? Oder wie schaut dann überhaupt so ein Team aus? Wer wäre dann der Erste, den du anstellst oder mitbeschäftigst? Wahrscheinlich gar nicht fest, sondern nur immer auf freier Basis.
Ja, jetzt demnächst auch fest, aber das ist tatsächlich ein Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert habe. Also auch ein Visual Effects Artist. Das ist, glaube ich, in meinem Bereich gerade sehr wichtig, noch diesen Visual Effects Hintergrund zu haben und irgendwie auch Bock zu haben, sich extrem in irgendwas reinzunörden und ein bisschen Programmierkenntnisse zu haben.
Und was macht der dann? Der hilft dir dann, die Workflows zu bauen oder?
Alles so ein bisschen. Also ist genauso Generalist wie ich, versucht alles so ein bisschen und wir ergänzen uns dann ganz gut und ist natürlich auch eine Herausforderung. Ich habe ja viele Workflows gemacht und veröffentlicht und gerade in dieser Open-Source-Welt, da gibt es dann immer sehr viele Updates, die dann auch gerne mal Sachen kaputt machen, die man früher gemacht haben und das ist dann gut, wenn man jemanden hat, wo man mal sagen kann, hey, kannst du dir das angucken, kannst du das reparieren und auch bei der Community-Arbeit mir ein bisschen helfen. Man kann mich ja dann auch irgendwie bei Discord auch anschreiben und irgendwie, wenn man Probleme hat, dass ich dann helfe. Das ist natürlich einfach wahnsinnige Hilfe, da noch jemanden zu haben, der das auch kann.
Aber das heißt, das ist, wenn du es dir aussuchen könntest, das wäre dein Geschäftsmodell eigentlich noch für die nächsten Jahre. Also nicht zu sagen, ich versuche mit AI irgendwas zu kreieren, was so natürlich aussieht wie möglich oder eigene Inhalte für das Geschichtenerzählen zu vermitteln oder zu produzieren, sondern diese Workflows zu erarbeiten und zu vereinfachen und zu gucken, welches Tool arbeitet mit wem gut zusammen. Gibt es da ein Update, das ist besser? Tausche ich den einen Parameter aus dem Workflow inzwischen gegen was anderes aus und so? Das ist dein Ziel?
Nee, das ist eher gerade so eine Notwendigkeit, okay, ne, weil ich das natürlich auch anbiete und Leute dann die auch benutzen wollen. Ich möchte natürlich auch, gerade wenn die mich dann irgendwie unterstützen, dass sie dann auch Sachen haben, die funktionieren. Das ist die Notwendigkeit. Mein Hauptziel ist eigentlich weiterhin, anhand von kurzen Projekten irgendwie die Zukunft des Filmemachens zu erforschen und wo es hingehen könnte und das Leuten zu zeigen, einfach Leute dafür zu begeistern, irgendwie zu inspirieren und auch gleichzeitig irgendwie Projekte zu machen, die noch nie jemand gemacht hat. Das ist das, was mir so viel Spaß macht.
Ich habe deine Entwicklung hin zum Comfy-UI habe ich tatsächlich anhand von einer Post-Production, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, erlebt, die mir noch im Herbst letzten Jahres gesagt hat, nee, das ist alles noch nicht so weit und wir müssen das alles im klassischen Workflow machen und auf keinen Fall und schon gar nicht dieses Comfy-Zeug, diese Nerds und so, das ist, da kennen wir auch gar niemanden so richtig und das sind alles so komische Frickler und so. Ja, ohne Witz, das war tatsächlich so, das kriegte man zurück, als man da anklopfte und sagte, hier gibt's ein Projekt, von dem ich glaube, dass bestimmte Teile davon ganz gut mit KI funktionieren würden. Ein halbes Jahr später hat dieselbe Firma einen komplett full CGI-AI-Film rausgebracht, ohne jede Dreharbeit, ja, den sie so als Spec gemacht haben. Und dann habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, was ist denn der technische Backbone davon? Und so haben sie gesagt, Comfy-UI natürlich. Da haben wir uns jetzt eingefuchst. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, hat es auch den Schalter komplett umgelegt von nein, das geht alles nicht zu da ist jetzt aber, das ist so möglich, dass das technisch irgendwie mithalten kann mit dem, was die sonst in klassischen Workflows hergestellt haben. Also spektakulärer Switch von 0 auf 100. So.
Ja, ich hatte auch, es ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dieser Closed-Source-KI und den ganzen Open-Source-Tools. Lange hatte ich das Gefühl, dass so es wirklich ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen war und man hatte halt bei den Open-Source-Tools hat man halt den Bonus der Community. Also man hat tausende Leute, die da raufschauen und gucken, vielleicht könnte man das noch effizienter machen, vielleicht könnte man dieses Modell noch umwandeln, vielleicht kann man im Workflow das effizienter anwenden. Vielleicht finden wir tatsächlich bessere Einstellungen, als jetzt die Entwickler dieses Modells ursprünglich benutzt haben. Das ist ganz häufig der Fall, dass es so Community-Optimierung gibt. Und dadurch habe ich das Gefühl, kann Open Source erstaunlich gut mithalten. Ich habe das Gefühl, die Sprünge werden immer größer. Also es gibt immer häufiger so Modelle, die rauskommen irgendwie von Google und so weiter, so Veo und Sora und was weiß ich, wo man dann auf den ersten Blick, wo ich dann immer dachte, oh Gott, das ist jetzt aber so ein gewaltiger Sprung. Weiß ich nicht, ob wir da mithalten können. Und dann 2 Wochen später kommt das erste Open-Source-Modell, was jetzt vielleicht nicht ganz mithalten kann, aber was schon so 80% da ist. Und durch die Community-Arbeit ist man dann so 90% an der Qualität. Und ja, und man hat halt den Vorteil, dass es einfach lokal auf eigener Rechner läuft. Was mit ganz vielen Firmen, die ich halt zusammenarbeite, ist das halt ein absolutes Ausschlusskriterium für viele dieser Closed-Source-Tools, gerade ich arbeite auch mit vielen so Postproduktionsstudios zusammen, die auch wirklich an großen Hollywood-Filmen arbeiten, die können nicht einfach sagen, wir laden jetzt hier die Leute da irgendwie bei Google hoch und dann generieren wir
was. Habe ich heute noch gekriegt von einem Kunden, der erst so, ja, KI, könnt ihr das irgendwie mit KI machen? Und dann schlägst du ihm vor, wie es gehen könnte und dann kriegst du dann hat er wahrscheinlich mal seine Rechtsabteilung gefragt und dann sagte der, ja, nee, die cloud-basierten Sachen, die dürft ihr natürlich nicht benutzen.
Aber chinesische dürft ihr auch nicht benutzen und dann kannst du ja gar nichts
benutzen. Ja, nee, das, also vielleicht kommt das im nächsten Schritt, aber in dem Fall wollte der Kunde tatsächlich so Characters anliefern, die er selber hat erstellen lassen. Und die wollte er nicht hochladen lassen. Wahrscheinlich hat er noch nicht mal die Erlaubnis der Artists, die ihm das entwickelt haben, dass er das hochladen kann. Ja. Genau.
Sind das auch so Themen bei dir? Also besprichst du das auch an in irgendwelchen von deinen Videos? Die Urheberrechte-Frage oder keine Ahnung, benutzt dieses oder jenes Tool nicht, weil da wissen wir nicht, wo die ihre Daten herhaben und ähnliches? Oder lässt du das außen vor?
Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die zu meinen Videos kommen, schon explizit nach so einer Lösung suchen aus den Gründen.
Ah, okay.
Also ich manchmal, beim letzten Workflow habe ich beispielsweise auch gesagt, so, da habe ich das auch verglichen mit den Closed-Source-Tools und habe gesagt, so, ey, die sind super und für viele Anwendungsfälle werden die besser sein, weil ihr müsst euch da nicht reinhören, ihr könnt das einfach benutzen. Klar, ihr müsst ein bisschen Geld zahlen, aber funktioniert halt auch direkt so. Aber ihr habt halt keine Kontrolle über die Daten und was ich halt auch schon ein paar Mal hatte, ist, dass dann irgendwie Modell irgendwie abgeschaltet wird oder so. Jetzt bei Bildmodell nicht, aber bei ChatGPT oder so, ne? Da hast du ein Modell, wo irgendwie das Gefühl hast, perfekt, das macht genau das, was ich möchte, dann kommt irgendwie ChatGPT 5 Update und dann kann das gar nichts mehr. Und du denkst einfach so, okay. Also es ist wichtig für gerade für viele Studios, dass die halt einen Workflow, eine Pipeline haben, die sie einfach wirklich kontrollieren können von vorne bis Ende und wo die wissen, da wird jetzt nichts abgeschaltet oder da wird jetzt nicht der Zensurregel so ein bisschen verschoben. Mhm. Man hat das natürlich auch häufig, Modelle können erstmal wahnsinnig viel und man denkt so, ach, perfekt für unser Projekt. Und dann auf einmal werden die Guidelines so geändert, dass man auf einmal Dinge gar nicht mehr generieren kann. Ich mache so eine Weiterbildung auch für die Filmschule, wo ich studiert habe, für die IFS Köln, KI-Weiterbildung. Und da hatten wir auch ein Seminar KI-Filmproduktion, wo Leute so ein bisschen rumspielen konnten, eigene Projekte entwickeln konnten mit unterschiedlichen Tools. Und ein Regisseur war da, der wollte einen Film machen, so ein Biopic über einen Regisseur, der als Kind in so einer Mine gespielt hat. Mhm. Also wirklich, ne, es ging darum, dass er in diesem Minecart da irgendwie durch die Mine fährt, irgendwie so abenteuermäßig. Und ja, die ganzen Bildmodelle haben alle gesagt, so ein Kind in der Mine? Nee.
Okay, verstehe. Ja. Mhm.
Das hat man natürlich dann bei den Open-Source-Modellen weniger.
Which might be a good thing, weil es gibt ja nicht nur Kinder in Minen, die problematisch sind, sondern auch andere Dinge, die problematisch sind. Also das ganze Guardrail-Thema ist in der Open-Source- Community ja quasi nicht geregelt oder wie ist da der Unterschied zwischen den cloudbasierten Sachen, die mit so Guardrails kommen und tausend Dinge verbieten und den Open-Source-Sachen?
Na, die meisten Open-Source-Modelle, die haben schon auch eine gewisse Art von Sachen, die sie einfach nicht generieren können. Beispielsweise auch, weil es nicht in den Trainingsdaten ist, so super pornografische Dinge beispielsweise. Mhm. Allerdings gibt es da natürlich eine Community, die eben so Add-on-Modelle für diese Modelle trainieren können, sodass es dann auch sehr schnell wieder möglich wird, beispielsweise pornografische Inhalte zu generieren. Okay. Also das ist mit vielen dieser Modelle problemlos möglich und dafür wird es auch wahnsinnig viel genutzt.
Also Trainingsdaten wird es garantiert genug geben, ey.
Trainingsdaten kriegt man genug und ja, also ja. Das ist natürlich auch ein Grund doch, warum viele das nutzen. Habe ich jetzt bei mir in der Community noch nicht so viel bemerkt, aber es gibt schon viele Leute, die einfach damit irgendwie ihre eigenen Pornos generieren wollen. Klar. Hm.
Ja, da hab ich noch gar nicht dran gedacht. An die, weil eigentlich denkt man ja, so bestimmte Restriktionen sind total gut und sinnig, aber dass es einem unter Umständen Strich durch die Rechnung machen kann, wenn man historische Dinge machen möchte oder sowas, dann da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das dann eben auch nicht geht, ne? Ja.
Das ist eine sehr spannende Frage, wo man die Grenzen zieht und meiner Meinung nach ist das halt eher was irgendwie gesamtgesellschaftlich, was irgendwie möglich sein muss, weil sonst auf der anderen Seite, wenn man nur noch irgendwann Closed-Source-Tools benutzt, dann gibt das natürlich auch extrem vor, was für Geschichten man erzählen kann, so wenn man, also ein Tarantino kann sich nicht irgendwie an irgendein AI-Tool setzen und einen Film generieren, so der kommt da nicht weit. Ja, ne? Oder einen Horrorfilm kannst du damit auch nicht machen.
Ja. Ich meine, es ging ja dann schon so weit, also bei dem Open Source, wie für was Open Source genutzt wird, hat man ja bei Civit AI gesehen, weil ja da die erste Seite irgendwann nur von Porno-Add-ons bestimmt war, oder? Und dann haben die jetzt extra so einen Regler auf Civit AI, den du da ausschaltest. Also Civit AI, wenn ich das richtig verstehe, da kannst du dir halt Add-ons und Modelle runterladen und so weiter für dein Open Source Ding.
Ah, okay, sowas wie Envato oder so. Ich kaufe mir ein Schriftenset oder ein Set von Layouts für meine Keynotes und so. Okay.
Habe ich das richtig gesagt, Mick?
Das ist genau richtig. Also da gibt es zum einen natürlich alle möglichen Community-trainierten Modelle. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja beispielsweise so ein Base-Modell von einer Firma wie Stability oder so, die dann Stable Diffusion machen. Und dadurch, dass sie aber alles veröffentlichen, wie das genau funktioniert, kann die Community auf Basis von dieser Architektur nochmal eigene Modelle machen. Oder kann beispielsweise sogenannte LoRAs trainieren. Das sind sowieso kleine Add-ons für das Hauptmodell, wo man dann beispielsweise sagen kann, okay, ich habe hier 20 Bilder von einem Charakter, der heißt, keine Ahnung, Mick, das bin ich. Dann gebe ich diese Bilder mit rein und kann dann auf mein eigenes KI-Modell trainieren. Und diese Modelle werden da angeboten und das ist von bis wirklich Cartoon-Style, fotorealistischer Stil und so weiter. Und dann ist es aber irgendwann wirklich sehr abgedriftet, dass das auch einfach eine reine Pornoseite geworden ist, meiner Meinung nach, wo wirklich nur Not Safe for Work Modelle angeboten wurden. Ja, das war für die Seite jetzt auch gar nicht so groß das Problem. Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das Problem war, dass das Visa irgendwann gesagt hat,
die Karte,
wir lassen euch nicht mehr mit Kreditkarte auf dieser Seite zahlen, außer ihr nehmt halt diese ganzen Sachen runter. Ja, und dann haben die das, glaube ich, eine Zeit lang probiert und dann gemerkt, dass halt die dann gar keine User mehr haben. Oder halt, dass halt viel zu krass eingebrochen ist. Und ich glaube, jetzt ist es wieder möglich.
Ja, aber das öffnet ja Tür und Tor für, also da wird es ja auch eine riesen Community geben, die, weiß ich auch nicht, Kinderpornografie produziert und all den ganzen Scheiß, oder?
Auf jeden Fall, also da wird ist theoretisch alles mit möglich.
Wie siehst du denn, das wollte ich vorher fragen, wie siehst du denn die Zukunft des Filmemachens? Was denkst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe halt in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht, über so AI-Slop. So Low-Effort-Content, ne? So super unaufwendig generierter Müll halt einfach, keine Ahnung, ganz viele Leute machen ja mit Sora gerade irgendwelche Remixes und so weiter von irgendwie SpongeBob-Charakteren mit, keine Ahnung, was ich da alles gesehen habe, Sam Altman, der irgendwie in der Toilette schwimmt und was weiß ich, also die absurdesten Sachen. Ja, ich habe mich halt gefragt, so bedeutet das, dass jetzt wirklich Leute quasi aus ihrem Kinderzimmer einen Hollywood-Film machen können? Oder dass wir einfach komplett untergehen in einem Tsunami aus Blödsinn. Mhm. Und ich bin da jetzt auch nicht nur positiv oder nur negativ. Ich bin leicht optimistisch, dass die Menschheit insgesamt doch irgendwie schlauer ist und dass es halt einfach dann doch schnell langweilig wird. Ich merke das halt an mir selber, dass ich war wahnsinnig fasziniert von KI am Anfang, als das gerade so neu war, als man noch so sehr viel Arbeit reinstecken musste. Und je besser KI eigentlich wird und je perfekter eigentlich wird, desto gelangweilter bin ich eigentlich davon und desto mehr habe ich Bock, klassisch Dinge zu erzählen. Und dann ist AI doch nur ein Tool unter vielen, auch wenn es wahrscheinlich in Zukunft das Stärkste sein wird, weil du einfach alles damit machen kannst. Du kannst einen Film drehen und sagen, jetzt tausch mal den Hintergrund aus gegen ein Sci-Fi-Set, tausch den Charakter aus gegen einen Roboter. Und wahrscheinlich hat man diese Funktion dann gar nicht mehr so in CompuUI, dass man sich da super rein nerden muss, sondern wahrscheinlich ist das irgendwie ein TikTok-Filter, sodass theoretisch jeder irgendwie jede Geschichte erzählen kann, was ich auf der einen Seite total spannend finde und aufregend, so ein bisschen, viele Leute vergleichen das ja immer mit dem Aufkommen der Digitalkamera oder der billigen Kameras, ne, und YouTube, dass Leute irgendwie Webvideos gemacht haben. Und das bedeutet nicht, dass Film irgendwie obsolet geworden ist, sondern dass es halt inspiriert wurde dadurch. Ja, das war jetzt mal ein bisschen konfuse, auch noch nicht super gefestigte Meinung, aber ich bin halt einfach leicht positiv gestimmt der Zukunft gegenüber und glaube, dass dieser AI-Slop, dass das abnimmt, weil das einfach sehr schnell sehr langweilig wird. Und gerade wenn überall inhaltsloser Content ist, glaube ich schon, dass Menschen anfangen, wieder Bock haben auf richtige Geschichten und Inhalt, echte Inhalte und echte Geschichten und ja, das ist meine Hoffnung.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, das ist gar nicht so neu und das hat gar nicht so viel mit AI zu tun. Natürlich ist das jetzt mit AI at scale möglich, aber alles, was du gesagt hast, gilt für 90% von dem Zeug, was da auf YouTube rumschimmelt. Ja. Wer soll sich denn das angucken? 90% davon ist Slop, kein AI-Slop, sondern Slop, den es schon vor AI gab.
Ja.
Das wird noch schlimmer und verstärkt durch AI, aber aber grundsätzlich ist es eh schon das grundsätzliche Aufmerksamkeitsproblem. Wer soll denn diese 7 Milliarden Stunden Inhalte sich angucken? Ja, und natürlich können 7 Milliarden Stunden Inhalte auf YouTube können nicht gut sein. Das ist einfach per Definition unmöglich. YouTube hat sich ja selber auch schon positioniert und hat gesagt, sie wollen dagegen angehen. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Hat das vielleicht sogar deine Sachen affected irgendwie? Also die wollten irgendwie Low-Quality, schnellen AI-Content runtergraden und nicht mehr monetarisierbar machen.
Ach echt?
Okay.
Ja.
Bis jetzt habe ich das bei mir noch nicht mitbekommen. Ich habe aber von einem Creator gehört, der hat halt so Faceless-Videos gemacht, also quasi ohne Gesicht. Dokumentations-Content so ein bisschen, so History-Videos. Und da hatte YouTube die Vermutung, dass das AI generiert ist und haben ihn dann halt demonetarisiert und gesagt, du kannst dem widersprechen, wenn das nicht stimmt, dann hat er widersprochen und dann musste er tatsächlich ein Erklärungsvideo aufnehmen, wie er seine Videos macht und was sein Prozess ist. Okay. Und das hat er dann YouTube geschickt und dann wurde sein Kanal auch tatsächlich wieder freigeschaltet.
Oh, wow, okay, immerhin.
Ja gut, aber im Grunde ist doch das ein bisschen der Teil der Kontrolle, den wir irgendwie immer wollen, oder? Ja. Also ich habe mich vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen zum ersten Mal mit YouTube Kids auseinandergesetzt, aus anderen Gründen. Das ist der Horror, was da so, wer da so alles Zeug hochlädt und behauptet, er hat pädagogisch wertvolle Lernvideos produziert.
Das, Alter, Falter. Sehr viel Braindead Stuff.
So. Boah, furchtbar. Daher finde ich den Ansatz nicht verkehrt.
Ich finde es auch richtig. Ich glaube auch, dass wenn man da nicht gegensteuert, dass eine Plattform, die geflutet wird von solchem Content, ich glaube nicht, dass das Menschen auf lange Sicht begeistern kann, außer, und da würde ich zustimmen, dass das auch meine größte Sorge ist, halt Kinder. Das merkt man jetzt schon bei YouTube Kids oder auch bei so TikTok, Instagram und so weiter. Wenn man da irgendwie mal so anfängt mit und so ein Kindervideo guckt und dann einfach weiterscrollt, was da dann irgendwann für schockierender Blödsinn kommt und auch AI-generierter Blödsinn, das ist wirklich absolut unheimlich und da sollte man Kinder auf jeden Fall vor schützen. Und
ich wollte noch mal zurückkommen, weil ich denke mir, also gerade durch Sora 2 habe ich auch noch mal sehr viel drüber nachgedacht, wie denn die Zukunft des Filmemachens aussieht. Und ich hatte so eine Prognose, vor Sora 2 hatte ich eine Prognose für mich aufgestellt, dass in 5 Jahren wird die KI zu 40%iger Wahrscheinlichkeit, von mir war das zuerst, in 5 Jahren wirst du bei Netflix Breaking Bad anmachen und wenn die letzte Folge vorbei ist, dann geht's weiter und sagt, was willst du jetzt weiter damit, was soll weiter passieren in der Geschichte und eventuell dich selber noch rein und geht's jetzt nach Südamerika oder was weiß ich und danach kommen Folgen, die zu 80% so gut, also 100% so ausschauen wie die davor und von der Geschichte 80% so gut sind.
Aber mit deiner
Note und aber mit no human in the loop sozusagen, sondern generiert, du machst das, drückst drauf und entweder ist in Echtzeit oder halt kommst eine Stunde später zurück oder so weiter und dann sagst du 5 Folgen und während du die erste Folge guckst, wird die zweite schon geproduziert und so weiter. Und da hatte ich immer gedacht, naja, es ist schon ein bisschen utopisch, aber ich denke mal vielleicht 40% Wahrscheinlichkeit. Jetzt nach Sora 2 und nachdem ich jetzt schon sehr viel damit rumprobiert habe, ist bei mir diese Probability auf 70% gestiegen. Mhm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, dass das nie knackt, wie so eine gute Geschichte funktioniert, wie wir funktionieren mit dem Geschichtenerzählen. Weil ich meine, das sind ja auch Muster. Und bei der Musik ist es auch schon sehr nah dran. Ist das Muster geknackt? Und das ist ja einfach nur ein Scaling-Problem, könnte es sein. Was denkst denn du dazu, Mick?
Das sehe ich ähnlich. Also ich habe früher mal auch eher drüber nachgedacht über so hyperpersonalisierte Feeds, was jetzt ja eigentlich Sora auch so ein bisschen ist. Also meine Idee war dann irgendwie, du hast dann halt irgendwie einen TikTok oder Instagram Reels oder so und irgendwann siehst du da nur noch Content, den du selber formst durch dein Watch-Verhalten. Das ist ja jetzt schon so, dass du den Algorithmus total formst durch das, was du guckst und wo du pausierst und ob du wann du weiter swipes und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so der erste Schritt wahrscheinlich wird, für die KI super schnell anhand von kurzen Clips zu lernen, was Menschen mögen. Und das ist dann noch nicht so komplex wie eine ganze Geschichte. Ich glaube, das wird so der erste Schritt sein. Was Serien angeht, da habe ich mich auch gefragt, ob das Menschen fasziniert, wenn jeder irgendwie sein eigenes Breaking Bad dann sieht. Oder ob es dann doch eher zentralisiert irgendwie ist von Netflix, die dann halt
könnte auch sein,
neue Folgen generieren. So viel, wie halt die Leute gucken können. Ich persönlich hätte jetzt keine Faszination, irgendwas zu lange zu gucken, was nur ich sehe. Und dann kann ich das nicht mal irgendwem erzählen.
Aber du könntest es teilen. Du könntest es ja teilen. Es ist ja wie Sora jetzt, wo du sozusagen dein Video machst mit dir drin und dann teilst es. Und dann ist es ja wie Fanfiction mehr oder weniger.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das zu einer Übersättigung führt, wenn es dann unendlich viel Breaking Bad Content gibt.
Wahrscheinlich. Aber rein technisch, also jetzt mal abgesehen von dem, wollen wir es oder wollen wir es nicht, wird es rein technisch möglich sein?
Ich glaube schon, ja, glaube ich auch.
Ja, dass das möglich ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich wäre, glaube ich, eher bei der Idee, gar nicht so sehr bei der Film- und Fernsehwelt, sondern auf Social Media.
Ja, da wird es auf jeden Fall
in
kommen.
In Echtzeit Content zu produzieren, der die Menschen, die davor sitzen, interessiert. Weil das das Geschäftsmodell einfach ist. So lange wie möglich, so oft wie möglich dranbleiben. Und wie geil ist das denn, wenn man das auch noch selber generieren kann, ohne darauf angewiesen zu sein, dass irgendwelche Leute Content da hochladen, der dir vielleicht gar nicht interessiert. Das ist ja so ein bisschen das Spotify-Prinzip, die eigene Plattform mit KI-KünstlerInnen und Musik zu spülen. Das ist ja die doppelte Win-Win-Win-Situation. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da leider eine Menge gehen wird auf Social Media.
Mit. Und dann halt personalisierte Werbung. Also das wird...
Ja, ich bin immer überlegen, es gibt ja auch diese Dead-Internet-Theory. Ja,
absolut. Ne?
Dass das Internet halt jetzt schon größtenteils Bots sind und in Zukunft fast jeder, der ganze Content, den man da sieht, halt auch bot-generiert ist. Und ob das nicht dazu führen könnte, dass das Internet einfach unbrauchbar wird in seiner gesamten Struktur, weil man ja auch dann ChatGPT nicht mehr fragen kann, hey, erzähl mir mal, gib mir ein Kochrezept, weil auch das, was ChatGPT dann referenziert, halt nur noch Blödsinn ist. Und da gibt es ja dann auch die Theorie, dass die Menschheit dann das Internet aufgeben muss, weil sich selbst kaputt geschossen hat. Man kann nichts mehr glauben, was im Internet ist. Man weiß, dass es wahrscheinlich Blödsinn, dass dann das echte Leben wichtiger wird und so Performances im echten Leben und so das. Das ist ja so auch eine Hoffnung von manchen, dass man das Internet verlässt und die Menschheit wieder in die echte Welt kommt.
Wie viele Jahre gibst du dem?
Dem Internet?
Dem Internet.
Dem großen, also ich dem großen das ganz, Stecker ziehen?
Ich finde das eine ganz, ganz spannende Theorie. Und ich meine, das hängt auch ein bisschen davon ab, glaube ich, wie YouTube beispielsweise, auch wie schnell die reagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so schnell alles zugeschissen wird mit KI-Content, dass das erstmal eine Zeit lang braucht, da Wege zu finden, das aufzuräumen, zu sortieren und dass man auch das ganz klar trennt, dass es menschengemachter Content, dass es KI-Content. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und Leute würden dann auch Menschen-Content präferieren oder wollen es zumindest wissen, was jetzt echter menschengemachter Content ist und was echte menschengemachte Musik ist, weil man natürlich auch vielleicht mal auf ein Konzert gehen möchte.
Aber gleichzeitig bringt YouTube dann WO3 umsonst für die Shorts raus und du kannst das da machen und Meta macht das mit Vibes und ja, es ist...
Meta hat ja auch mit Midjourney sich zusammengetan oder haben die sogar gekauft. Also da, ich hab noch eine eigene Dead-Internet-Theorie. Die ist, das Internet ist
der Vater
jetzt Internet. Schon tot, sage ich, weil aus Konsumersicht, weil meine zukünftigen Konsumer, meine Kinder benutzen kein Internet mehr, die benutzen Gemini oder ChatGPT, wenn sie eine Frage haben und die suchen nichts mehr. Das Konzept von Suchmaschinen wird für die lächerlich sein in ganz kurzer Zeit. Ja,
ja, und dann ist aber die Frage, wer stellt dieses Kontext Wissen überall, bereit?
Genau. Exakt, genau. Wo kommt das überhaupt her? Wie akkumuliert man das? Wie kuratiert man das? Wie kommen die Chatbots an ihr Wissen überhaupt? Ja, weil... Also ich habe selber auch mal so redaktionelle Arbeit für Chatbots gemacht, aber das glaube ich ist nicht skalierbar. Also so viele Menschen gibt es nicht, wie es Fragen an Chatbots gibt, ja. Das ist wirklich ein reales Thema. Und ich glaube, in der Hinsicht ist das Internet schon tot, weil das nur noch so ein Hintergrundlayer ist für die ganzen Chatbots und LLMs, die sich zwischen die Consumer und die Inhalte aus dem Netz klemmen. Ja.
Die sich dem bedienen einfach.
Die Qualitätsfrage von dem, was im Netz noch zu haben ist, ist das eine. Das andere ist eben, wer guckt überhaupt noch ins Netz? Ja. Das ist bald sowas wie Menschen, die Schallplatten hören oder Bücher lesen. Ja.
Aber könnte es dann nicht vielleicht doch noch dahin kommen, dass man sein Geld damit verdienen kann, dass man Content produziert?
Ja, aber da müssten die Chatbots das bezahlen, aber so viel werden sie nicht zahlen, weil die so viel verschiedene Sachen
brauchen. Die Chatbots haben ja auch kein Geld, das sind ja keine
Menschen. Oma, das Kleingeld vorne aus dem Mäppchen. Ja, aber das sind wirklich spannende Fragen, finde ich.
Ja, ich meine, auf jeden Fall müssen die Plattformen aufpassen, Pinterest ist jetzt in bestimmten Bereichen schon voll nur von AI-Slop.
Ja.
Spotify hat gerade Millionen oder Milliarden Songs rausgeschmissen, weil es auch AI-Slop war. Aber ich meine, dieses Dead Internet ging ja schon mit den Social-Media-Plattformen los. Also heutzutage brauchst du als Künstler oder so weiter überhaupt keine Webseite mehr, weil da keiner draufschaut, weil alle nur auf den Plattformen sind. Das ist ja jetzt schon so. Das ist ja. Halt nur noch ein Schritt weiter sozusagen weg von dem klassischen Internet.
Hast du noch eine Internetseite? Oder ist bei dir eigentlich auch Social Media bzw. der YouTube-Kanal die Nummer eins, wo dich Menschen finden?
Also YouTube und Patreon tatsächlich, wir haben auch eine Internetseite, aber das ist dann eher so, wo man mal noch so einen längeren Guide posten kann. Also das ist jetzt nicht unser Fokus. Ja.
Läuft Patreon gut?
Ja, sehr.
Ach cool, es gibt also wirklich Leute, die gerne Geld ausgeben oder so weiter.
Tatsächlich auch viele so Firmenaccounts, die mich dann unterstützen und sagen, ey, du bist halt wirklich unsere Research-Abteilung und das finden wir super und dann kriegst du auch hier irgendwie ein paar Euro im Monat.
Das bleibt aber trotzdem das Spendenprinzip oder sind dann eben diese Specials, von denen du gerade gesprochen hast, haben die ein Preislabel drauf?
Nee, das mache ich nicht. Also es ging, glaube ich, auch, aber ich mache einfach, wenn man mich monatlich unterstützt, theoretisch kann man einen Monat unterstützen und sich alles holen, was man braucht und das ist okay. Ja.
Aber super, ich finde das toll und ich finde auch, das ist mal was Positives, dass es dann Leute gibt, die dafür auch zahlen und das auch, also auch, weil es halt so eine Person ist, die das macht, also dass jemand da halt sein Wissen so rausgibt, das finde ich ein Positives.
Ja. Das, also es ist wirklich absoluter Traum, weil ich jetzt halt auch nicht in meinen YouTube-Videos so Sponsorings machen muss, tatsächlich. Und es gibt ja unendlich viele so shady AI-Startups, die dann eigentlich nur irgendwie, ja, ein API irgendwie dann irgendwas anderes im Hintergrund haben. Da bin ich wahnsinnig froh, dass ich das einfach so ignorieren kann, dass ich einfach mich auf die Workflows fokussieren kann. Und
ist da schon mal eine von den größeren Firmen auf dich zugekommen? Um zu sagen,
ja, ey, ich habe schon, also wenn es passt, dann mache ich das auch. Ich hatte letztens eine Integration gemacht für Nvidia, die halt so ein Tool gemacht haben für die 3D-Software Blender, wo man dann direkt in Blender in der 3D-Software Bilder generieren kann auf Basis der Szene, die man gemacht hat. Und das war so passend, dass ich gesagt habe, ja klar, natürlich, das ist super. Das passt.
Cool.
Ich habe eine lustige Nvidia-Geschichte. Ich bin in der KI-AG des Verbands der Werbefilmproduzenten.
Oh, das klingt schon so schlimm. Entschuldigung.
Klingt geil, ne?
KI-AG.
Geil, oldschool. Das
klingt super.
Geil, oldschool. Okay. Ja, KI und dann aber Englisch ausgesprochen. KI.
KI-AG.
Nee, Quatsch. KI heißt das.
KI-AG.
Künstliche Intelligenz Arbeitsgemeinschaft. Des Verbandes der Werbefilmproduzenten der Deutschen. Blablabla. Jedenfalls habe ich das letzte Meeting im Zug gemacht und habe anderthalb Stunden irgendwie in meinen Rechner gequatscht. Und danach kommt einer von vier Reihen weiter, steht auf, kommt so auf mich zu, zückt so eine Visitenkarte und sagt, Sie haben die ganze Zeit über KI geredet, aber rufen Sie mich mal an, ich helfe Ihnen dann wirklich. Und er war von Nvidia.
Oh, wow.
Das war so, Sie haben nicht die geringste Ahnung. Ich sage Ihnen, was da wirklich los ist. So. Sie wissen nicht, wovon Sie reden.
Kann Ihnen aber helfen. Für die KI-AG?
KI-AG, ey. Alter.
Der einäugige Unternehmen.
Ich habe mich noch nicht getraut, da anzurufen und mir meine Abreibung abzuholen.
Ah, den können wir noch mal in den Podcast holen. Dann können wir uns alle die Abreibung
anhören. Ja, stimmt, ja.
Ja.
Ja. Ach, stimmt, ich Idiot. Ja, klar, genau. Das mache ich sofort, ey.
War super spannend, Mick.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken wahnsinnig die Daumen für deinen TED-Talk.
Alter, ich bin echt
Dankeschön.
Gespannt.
Dankeschön.
Ist der einmal für Dove, ist der live?
Nee, aber die machen ja, die veröffentlichen das ja immer im Nachhinein. Irgendwann dann.
Ja, okay.
Ja, weiß ich nicht, spannend. Ob das flott ist.
Okay.
Im Vertrag steht irgendwann.
Ja. Und wie viele Leute sind da so im Raum? 1000 oder 100 oder?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ein paar hundert werden es sein.
Und nimmst du irgendjemanden mit, dein neues Teammitglied oder
zum
so?
Händchen halten, für das, ne? Genau.
Nee, leider nicht. Meine Freundin kommt
ja
mit.
Okay.
Das war dann auch kein Problem. Die haben dann auch direkt gesagt, so wenn wir schon nach Amerika fliegen, dann hätten wir gerne danach auch noch ein paar Tage extra. Und die waren so ja, super logisch. Cool, haben gesagt, ja klar, wir buchen euren Flug zurück ein paar Tage später, das ist ganz cool. Aber tatsächlich musste sie sich auch einfach ein Ticket kaufen. Ja. So, also.
Für die Veranstaltung, ja.
Okay. Für die Veranstaltung.
Für die Veranstaltung, echt?
Ja, ich durfte keinen
Gast keine Plus-1,
mitnehmen.
Nein.
Nee.
Okay.
Und du wirst auch nicht bezahlt.
Aber dafür zahlen sie den Flug.
Den Flug zahlen sie, aber keine...
Ach so, ja, das ist doch nice.
Schon nicht schlecht.
Von daher ist schon okay.
Und danach wird es wahrscheinlich, also du wirst wahrscheinlich noch eine ganze Menge dann danach Hände schütteln und Kontakte knüpfen, oder? Gibt es da so eine After-Talk-Veranstaltung?
Bestimmt, ja, das ist ja im Rahmen von so einer riesen, das ist über 2,5 Tage ist das eine Veranstaltung.
Ach so, machen die
und
das, okay.
Und da gibt's, keine Ahnung, wie viele Talks, 40 oder so insgesamt. Und ich bin echt froh, dass ich direkt am ersten Tag bin und danach dann halt ein bisschen networken und entspannen kann. Und,
Stimmt, ja, sonst hast du die ganze Zeit Muffensausen, ne?
Ja, super. Ja, da bin ich richtig froh, dass ich da direkt...
Ah, cool.
Ja, und dann sieht man die anderen Talks und denkt so, oh, Mist,
der ist so gut. Oh, Mist, scheiße. Ich muss alles scheiße,
ich muss nochmal ran.
Ach, toll, ey. Ich bin neidisch und irgendwie auch
und nicht. Und auch nicht
aber
neidisch.
Beides gleichzeitig. Toll, echt super. Ja, viel Glück dabei, ey.
Vielen, vielen Dank.
Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht.
Ciao. Tschüss.
Danke dir.
Das war
ich fand's ganz cool mit Mick.
Ich auch. Tschüss.
Meine Mutter hätte gesagt, so, dass man von sowas leben kann.
Ja, genau. Von den Spenden von irgendwelchen Leuten, die...
Nein, aber der hat sich da echt sein eigenes Universum gestrickt. Das ist doch, ja, das Wahnsinn, ist doch echt, ja, beachtlich. Also richtig cool, ja.
Ich habe noch vergessen, eine Frage hätte ich noch, ist mir noch untergekommen, als er erzählt hat, dass es ja so ein bisschen diesen Wettkampf gibt zwischen den Open und den Source-Closed-Systemen und sowas. Da sind doch hundertprozentig auch in diesen Open-Source-Communities Leute von, was weiß ich, Meta und Google und Spione, sonst was mit dabei, ja, und spionieren, und oder?
Ja, nee, die lassen sich, die klauen ja auch teilweise, also auch vor allem andere Firmen klauen dann Open-Source. Ja. Dinger und so weiter und machen schon, dann, ne? Ja. Aber das ist halt part of the game, glaube ich.
Genau, das Risiko wirst ja nicht los halt, ne? Und trotzdem setzen sich ja dann solche Lösungen dann trotzdem mal durch, irgendwie, weil es trotzdem irgendwie besser und geiler ist, so, ja.
Cool, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir ihn da hatten, weil ich
ihn schon lange
auf dem Video hatte, auf dem Kicker hatte.
Na und also ich meinte das ganz ernst, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und also theoretisch habe ich das bisher auch schon alles begriffen, wenn ihr da wesentlich öfter mit den Systemen arbeitet, davon erzählt habt. Aber selbst wenn man sich nicht auf diese Nerd-Ebene begeben möchte, lohnt sich das, sich mal so ein Video anzugucken.
Ja, das sind richtig gute Erklärbär-Sachen so, ne? Ja, finde ich auch.
Okay.
Oh Mann, Stefan, wir haben ihn nicht gefragt, warum er Mumpitz heißt.
Jetzt, oh, nee. Sagst. Der Zauberer, ob er den Zauberer kannte. Okay.
Ah. Nächste Folge müssen wir ihn noch mal kurz zuschalten.
Ja. Zuschalten.
Das fragen wir ihn, wenn wir ihn fragen, wie der TED-Talk gelaufen ist.
Oh ja, genau.
Du, und wir sehen uns nächsten Dienstag bei der AG.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja, klar. Ich habe Schnittchen mit Leberwurst schon gemacht und Gürkchen drauf.
Großartig. Bis
bald.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.